Vers 8. Wir sind noch immer beim Propheten Elisa. Und es geschah eines Tages, da ging Elisa nach Schunem hinüber. Dort war eine wohlhabende Frau, die nötigte ihn, bei ihr zu essen. Und es geschah, so oft er durchzog, kehrte er dort ein, um zu essen. War eine gastfreundliche Frau. Und natürlich als Christen wollen wir gastfreundlich sein. Jesus hat gesagt, wer einen Propheten um seines Namens willen aufnimmt, wird den Lohn eines Propheten erhalten. Und Paulus sagt, oder im Hebräerbrief heißt es, wer immer den geschrieben hat, dass manche schon Engel beherbergt haben, ohne es zu wissen, weil sie gastfreundlich waren. Und wir wissen, dass es eine Anforderung eines Ältesten, eines Leiters war, dass er gastfreundlich sein muss. Es war eine gastfreundliche Frau. Und sie, ich nenne sie mal Gabi, sagte zu ihrem Mann, sieh doch, ich habe erkannt, dass es ein heiliger Mann Gottes ist, der regelmäßig hier bei uns hindurchzieht. Lass uns auch ein kleines gemauertes Obergemach machen. Dort wollen wir ihm dann Bett und Tisch und Stuhl und Leuchter hinstellen. Und es soll geschehen, wenn er zu uns kommt, kann er dort einkehren. Hat mich an die Gabi erinnert und ihre Ferienwohnung. Das war auch so eine Frau, hier, die gesagt hat, okay, wir bauen hier eine Wohnung und ich habe eine Vision, das auch für den Dienst zu nutzen. Wenn irgendwo Leute durchkommen, die im Dienst für den Herrn unterwegs sind, dann möchte ich das unterstützen und dann soll das auch dafür da sein. Und es ist prophetengerecht eingerichtet, kein Luxus, aber ein Mann Gottes muss bescheiden sein, ein kleines Obergemach und ein Bett und ein Tisch und ein Stuhl und Leuchter. Und es geschah eines Tages, als er wieder dahin kam, kehrte er in das Obergemach ein und schlief dort. Hat es scheinbar nicht gleich in Anspruch genommen, das Angebot. Aber nach einiger Zeit hat er sich gedacht, ja, ist eigentlich besser, wenn ich ein bisschen früher dran bin, kann noch schlafen, bevor ich predigen muss. Am nächsten Tag ist praktisch. Und er hat hier so eine kleine WG gehabt mit seinem Diener Gehasi, den sehen wir jetzt gleich. Und er sagte zu seinem Diener Gehasi, ruf diese Schunemiterin. Und er rief sie und sie trat vor ihn hin. Und er sagte zu ihm, sag doch zu ihr, siehe, du hast dir unseretwegen alle diese Mühe gemacht, was kann man für dich tun? Ist für dich mit dem König zu reden oder mit dem Heerobersten? Elisa hatte die ganzen Connections. Kann ich was für dich tun? Sie aber sagte, ich wohne mitten in meinem Volk. War eine gastfreundliche Frau, hatte geistliche Unterscheidung, konnte sehen, dass es ein Mann Gottes ist. Und hier sehen wir, dass sie auch bescheiden war. Kann ich irgendwas für dich tun? Und sagte, ich wohne mitten unterm Volk. Ich bin zufrieden. Und das sind die wahrlich glücklichen Menschen, nicht die, die am meisten haben, sondern die zufrieden sind mit dem, was sie haben. Im Neuen Testament heißt es, Gottseligkeit mit Zufriedenheit oder Genügsamkeit, das hat großen Lohn oder das ist großer Gewinn. Paulus sagt im Philipperbrief, ich habe gelernt, mir daran genügen zu lassen, worin immer ich bin. Ich habe gelernt, Überfluss zu haben und ich habe gelernt, Mangel zu leiden. Das ist was, was wir lernen. Aber das ist eine tolle Sache, wenn man zufrieden sein kann mit dem, was man hat. So viele Menschen sind unzufrieden. Diese Frau war zufrieden. Da sagte Gehasi, ach, sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist alt. Gehasi musste für sie sprechen, sie hatte keinen Sohn. Und das war damals ein Drama eigentlich, weil Kinder waren die Altersversorgung. Also gerade eine Frau konnte auch nicht viel Geld verdienen damals, wenn sie keine Prostituierte werden wollte oder so irgendein unkeusches Geschäft, ein gottloses Geschäft. Und so war das viel mehr, als dass sie nur keine Kinder haben konnte. Da hing sehr viel dran. Und er sagte, ruf sie. Und er rief sie und sie trat in die Tür und er sprach, um diese Zeit übers Jahr wirst du einen Sohn umarmen. Da sagte sie: Nicht doch, mein Herr, du Mann Gottes, belüge deine Magd nicht. Gibt er hier eine Verheißung? Und ich sage: Nee. Sag sowas nicht, spiel nicht mit mir rum in dieser Art und Weise, mach mir keine falschen Hoffnungen. Wer weiß, wie viele Leute ihr das schon gesagt haben. Ja, du wirst ein Kind bekommen, und wir kennen nicht die ganze Geschichte. Vielleicht hatte sie ein paar Fehlgeburten gehabt, wir wissen es nicht. Aber ganz offensichtlich hat er hier den wunden Punkt getroffen. Wirklich die Sehnsucht ihres Herzens. Und das ist das Schöne, oder? Gott kennt die Sehnsucht unseres Herzens. Und Gott ist ein Gott, der uns segnen will, der uns beschenken will. Er ist ein gnädiger Gott, er ist ein guter Gott. Aber die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn zu eben dieser Zeit übers Jahr, wie Elisa zu ihr geredet hatte. Und das Kind wuchs heran. Und es geschah eines Tages, da ging es zu seinem Vater hinaus, zu den Schnittern, haben gerade die Ernte eingefahren. Und es sagte zu seinem Vater: Mein Kopf, mein Kopf. Wissen nicht, Ernte war im Sommer, vielleicht hatte es einen Sonnenstich, vielleicht hatte es Gehirntumor. Wir wissen es nicht. Mein Kopf, mein Kopf. Er sagte zu dem Knecht: Trag ihn zu seiner Mutter. Typisch Mann. Das Kind jammert, bring ihn zur Mama. Braucht die Mutter. Und er saß auf ihren Knien bis zum Mittag. Dann starb er. Stellt euch das mal vor, hier ist jetzt ihr Kind, ihr einziges Kind, die große Hoffnung, ihr Herzenswunsch, den sie hatte, und Gott hat ihn erfüllt in ihrem Alter, und das Kind wächst heran, ihr größter Stolz, ihr Größtes in ihrem Leben, das Wertvollste. Und jetzt kommt dieses Kind heim und er sitzt auf dem Schoß. Vielleicht erinnert ihr Mütter noch dran, als die Kinder kleiner waren und sind vielleicht im Schoß eingeschlafen. So stelle ich mir das vor. Das Kind hat Kopfweh und sie hält das Kind und plötzlich hört das Herz zu schlagen auf und das Kind wird steif und wird kalt und es ist tot. Könnt ihr euch das vorstellen, was für ein Drama das war, wie furchtbar das für diese Frau war? Da ging sie hinauf und legte ihn auf das Bett des Mannes Gottes, schloss hinter ihm zu und ging hinaus. Wollte nicht, dass irgendjemand das erfährt, dass ihr Kind tot ist. Sonst hätten sie die professionellen Trauermenschen gerufen, die hier einen Trauergesang angestimmt haben und hätten versucht, das Kind so schnell wie möglich einzubalsamieren und zu beerdigen. Aber sie ging hinaus. Nicht um das Begräbnis zu arrangieren, sondern um ein Wunder zu arrangieren. Es war auch eine Frau des Glaubens. Vielleicht hat sie sich daran erinnert, an die Begebenheit in 1. Könige Kapitel 17, wo der Prophet Elia auch das Kind einer Frau, die ihn versorgt hat, von den Toten auferweckt hat. Vielleicht hat sie daran gedacht und sich gedacht, Elisa ist doch der Nachfolger von Elia. Mal sehen, ich will zu ihm gehen, mal sehen, ob Gott ein Wunder für mich tun wird. Und sie rief ihren Mann und sagte: Schick mir doch einen von den Knechten und einen von den Eselinnen. Und ich will zu dem Mann Gottes eilen und bald zurückkommen. Er sagte: Warum willst du gerade heute zu ihm gehen? Es ist weder Neumond noch Sabbat. Es ist nicht Sonntag, warum willst du in die Kirche gehen? Sie sagte: Friede mit dir. Shalom. Und sie sattelte die Eselin und sagte zu ihrem Diener: Treib nur immerfort an. Halte mich nicht beim Reiten auf, es sei denn, dass ich es dir sage. Also gib dem Trabi alles, was das Ding aushält. Schnell wie möglich. So zog sie hin und kam zu dem Mann Gottes auf dem Berg Karmel. Und der Berg Karmel ist die einzige wirklich hohe Erhebung in dem Gebiet. Da konnte man von Weite das ganze Umland sehen und von Weite sehen, wenn da irgendjemand dahergeritten kam. Und es geschah, als der Mann Gottes sie von Ferne sah, sagte er zu seinem Diener Gehasi, siehe da die Schunemiterin. Nun laufe doch entgegen und sage zu ihr, geht es dir gut? Wörtlich, ist dir Friede? Geht es deinem Mann gut? Geht es deinem Kind gut? Sie sagte, gut, Shalom, wörtlich. Hat hier keine großen Worte verloren, hat sich nicht aufhalten lassen. Und sie kam zu dem Mann Gottes auf den Berg und umfasste seine Füße. Da trat Gehasi herzu, um sie wegzustoßen. Erinnert mich an die Jünger im Neuen Testament, wo die Mütter die Kinder zu Jesus bringen wollen und die Jünger stoßen sie weg. War auch einer von diesen hartherzigen Jüngern hier. War damals auch nicht besonders üblich, dass eine Frau die Beine von einem Mann umfasst haben. Also da ist auch ein kultureller Aspekt hier. Aber der Mann Gottes sagte, lass sie, denn ihre Seele ist betrübt. Und der Herr hat es mir verborgen und es mir nicht kundgetan. Elisa hat ein wahres Hirtenherz für diese Frau. Ihr Diener hat mehr so das Äußere gesehen, oh, sie bricht die Traditionen. Nur keinen Lärm, nur keine Wellen. Setz dich über Vorschriften hinweg oder Gesetze, Traditionen. Aber Elisa sieht ihr Herz. Sagt, nee, lass sie. Sie hat Kummer in ihrem Herzen. Ein Hirtenherz, was er hat. Und der Herr hat es mir nicht kundgetan. Überrascht ihn. Uns überrascht es, wenn der Herr redet. Elisa war überrascht, wenn der Herr mal nicht offenbart, was abgeht. Und sie sagte, habe ich einen Sohn von meinem Herrn erbeten? Habe ich nicht gesagt, täusche mich nicht? Ein bisschen Verbitterung höre ich daraus. Auf jeden Fall hat Elisa mitgekriegt, dass wohl was mit ihrem Sohn nicht stimmt. Da sagte er zu Gehasi, gürte deine Hüften und nimm meinen Stab in deine Hand und geh hin. Wenn du jemanden begegnest, grüße ihn nicht, und wenn jemand dich grüßt, antworte ihm nicht. Und lege meinen Stab auf das Gesicht des Jungen. Also Elisa will nicht selber gehen, er will seinen Diener mit seinem Stab schicken. Stab steht für Autorität. Die Mutter des Jungen aber sagte, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich von dir lasse. Da machte er sich auf und ging ihr nach. Hat eine persönliche Berührung gebraucht. Und das ist, wenn wir Menschen dienen wollen, müssen wir ein Herz haben, bei ihnen zu sein. Gemeinschaft zu haben, wirklich unter ihnen zu leben, sie anzurühren, nicht nur irgendwo den Stab schicken, die Autorität. Das hat dir nicht geholfen, irgendwo ein gesetzliches Wort, ein kaltes Wort der Autorität. Diese Frau, auch dieses Kind hat eine echte Berührung, eine echte menschliche Berührung gebraucht. Und das ist, was es bedeutet, im pastoralen Dienst zu sein oder auch einander zu dienen als Leib Christi. Manche Pastoren sind eigentlich keine echten Pastoren, die haben die Berufung zu lehren, aber wollen eigentlich nicht wirklich Gemeinschaft haben mit den Menschen, denen Gott sie ihm anvertraut hat. Gibt sozusagen den Stab, die Autorität und das Wort Gottes, den Maßstab. Aber pastoraler Dienst ist viel mehr als es. Es ist auch zu lehren. Aber es gehört mit dazu, einfach mit den Menschen zu sein, verfügbar zu sein, mit zu lachen, mit zu weinen, persönliche Berührung. Und die Frau sagt, ich lasse dich nicht gehen. Du musst mitgehen. Das war nötig hier. Eine persönliche Berührung. Gehasi aber war ihnen vorausgegangen und hatte den Stab auf das Gesicht des Jungen gelegt, aber da war kein Laut und kein Aufhorchen. Und er kehrte um ihm entgegen und berichtete ihm und sagte, der Junge ist nicht aufgewacht. Es hat ihm nicht geholfen. Die
Autorität. Der leblose Stab. Es hat mehr gebraucht hier.
Und als Elisa in das Haus kam, siehe, da war der Junge tot auf sein Bett hingelegt. Und er ging hinein und schloss die Tür hinter ihnen beiden zu und betete zu dem Herrn. Und er stieg auf das Bett und legte sich auf das Kind und legte seinen Mund auf dessen Mund und seine Augen auf dessen Augen und seine Hände auf dessen Hände und beugte sich so über ihn.
Macht hier auch das nach, was Elia getan hat in 1. Könige 17. Irgendwie so alttestamentliche Mund-zu-Mund-Beatmung. Eigentlich mehr, hat den Körper gewärmt, so als menschliche Wärmeflasche. Da wurde der Leib des Kindes warm. Er hat den Leib vorbereitet zur Auferstehung, sozusagen.
Dann ging er wieder im Haus einmal hierhin, einmal dorthin und stieg wieder hinauf und beugte sich über ihn. Ich kann mir vorstellen, dass er gebetet hat, während er da herumgelaufen ist und den Herrn angefleht hat. Gott, hilf doch. Ich kann ihn nicht lebendig machen. Gott, das musst du tun, du musst ein Wunder tun. Oh Herr, diese Frau, die hat mir so viel Gutes erwiesen, sei ja barmherzig. Du hast das schon einmal getan durch Elia. Oh Gott, hilf. Und es ist beim ersten Mal nichts passiert und er rennt herum und betet und dann probiert er es nochmal. Vertrauen auf den Herrn.
Dann nieste der Junge 7-mal und der Junge schlug seine Augen auf. Und er rief Gehasi und sagte, ruf die Schunemeterin.
Er rief sie und sie kam zu ihm herein und er sagte, nimm deinen Sohn. Da kam sie und fiel ihm zu Füßen und warf sich zur Erde nieder. Und sie nahm ihren Sohn und ging hinaus.
Wie gesagt, ein schönes Bild, wie wir als Leib zusammen werden wollen. Persönliche Berührung. Nicht nur mit dem Maßstab des Wortes, dass wir uns gegenseitig über den Mund fahren oder irgendwo schnell mal ein Wort haben und Leute abspeisen. Hey, hier ist ein Wort Gottes. Manchmal braucht es mehr. Wir sind berufen, ein Leib zu sein, eine Familie zu sein. Und das ist echte Koinonia-Gemeinschaft, wenn wir unser Leben miteinander teilen. Das ist, was hier der Prophet gemacht hat. Er hat sein Leben mit diesem Kind geteilt, auch mit dieser Frau. Genauso wie sie vorher ihr Leben mit ihm geteilt hat. Das ist echte Koinonia-Gemeinschaft. Und das ist, was Gott für uns Christen hat. Das ist mehr als nur mal Sonntagmorgens eine Stunde im Gottesdienst zusammenzusitzen und vielleicht kennt man nicht mal den Namen von dem, der neben einem sitzt und dann geht man heim, ohne mit irgendwem geredet zu haben und ich halte meine Predigt, dann mache ich die Tür zu und tschüss und das war unser Gottesdienst, das war unsere Gemeinschaft. Nee, es ist viel mehr, dass wir gemeinsam leben, gemeinsam essen, wie wir es letzte Woche oder vor 2 Wochen getan haben, dass wir einander besuchen, mal nachfragen, wie geht's dir? Mal wirklich Zeit nehmen, uns einlassen auf die andere Person. Und dann, klar, Gemeinschaft um Gottes Wort in das Leben des anderen zu sprechen, zu ermutigen, zu ermahnen, aber immer in dieser persönlichen Art und Weise. Das ist Koinonia-Gemeinschaft. Was wir heute gemacht haben, einfach zu erzählen, was Gott in unserem Leben getan hat, was wir gelernt haben. Das ist echte biblische Gemeinschaft. Und da können wir alle noch wachsen, glaube ich, in diesen Dingen. Wir sind heutzutage so beschäftigt, dass wir ja fast keine Zeit haben, oder? Ich war heute auf einem Leitertreffen, da war der Ulrich Barzani, der Sprecher. Und eins, was er gesagt hat, ist, ja, hört immer, die Leute haben keine Zeit, oder sie haben so viel zu tun. Und er sagt, das heißt, wir haben alle gleich viel Zeit. Wir haben alle 24 Stunden. Wir haben falsche Prioritäten. Das ist das Problem. Nicht, dass wir zu wenig Zeit haben.
Vers 38. Elisa aber kehrte nach Gilgal zurück. Es war aber Hungersnot im Land. Als nun die Söhne der Propheten vor ihm saßen, sagte er zu seinem Diener, setze den großen Topf auf und koche ein Gericht für die Söhne der Propheten.
Also, er hat die Nachfolge von Elia angetreten, der hatte diese Prophetenschulen, vielleicht würde man heute sagen Jüngerschaftsschulen im Land verteilt,
Und hier hat er die Jungs besucht. Und es war eine Hungersnot, es gab nicht viel zu essen. Also setzt den großen Topf auf. Da ging einer auf das Feld hinaus, um Kräuter zu sammeln. Und er fand ein wildes Rankengewächs und las davon wilde Koloquinten, was immer das ist. Kürbisart steht in der Anmerkung. Deren Laub an Weinlaub erinnert. Also so wie beim Türken hier Weinlaub mit Reis. Weiß nicht, was sie gekocht haben. Sein Gewand voll. Und er kam und zerschnitt sie in den Kochtopf. Sie kannten sie nämlich nicht. Das war so eine Junggesellenpartie. Sind zusammengesessen. Oh, was finden wir Essbares? Schnipseln mal zusammen, schmeißen wir in den großen Topf. Und sie schütteten es aus zum Essen für die Männer. Und es geschah, als sie von dem Gericht aßen, da schrien sie auf und sagten, der Tod ist im Topf, Mann Gottes. Und sie konnten nichts essen. Ungenießbar, giftig. Da sagt er, holt Mehl. Das warf er in den Topf und sagte, schütte es aus für die Leute, dass sie essen. Und es war nichts Schädliches mehr im Topf. Also das Schädliche wurde von dem Guten verdrängt oder neutralisiert. Vielleicht ist auch da ein geistliches Prinzip drin. Na, Jesus sagt, wenn seine Gemeinde wächst, da gibt es die guten Pflanzen und dazwischen ein bisschen Unkraut und wir wissen nicht genau, wer ist Unkraut, wer ist ein echtes Pflänzlein Gottes. Und er sagt, lass es einfach wachsen. Und am Ende der Zeit werde ich mich darum kümmern, auszusortieren. Und es gibt so viel Schrott, muss man echt sagen, in der Gemeinde heutzutage. So viel falsche Lehren. Wir haben vielleicht so viel falsche Gedanken, menschliche Gedanken oder Irrlehren. Einfach viel Mist, Verwirrung. Und manchmal können wir die Tendenz haben, darauf rumzuhacken und immer zu korrigieren und sagen, das ist eine falsche Lehre und der ist ein Irrlehrer und das ist falsch und dass wir so auf das Falsche schauen. Und ich glaube, das Prinzip wäre, dass wir einfach das Gute von Gottes Wort, das wahre Mehl, das wahre Brot, unsere wahre geistliche Nahrung, wie wir am Sonntag drüber gesprochen haben, dass wir das ausschütten. Das rein in den Topf. Und wenn wir uns nähern an Gottes Wort, Gottes Wort ist lebendig und wirksam und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und es dringt durch zwischen Geist und Seele, zwischen menschlichen und göttlichen. Es überführt unsere Herzen. Es wird nicht leer zurückkommen. Es wird es vollbringen, wozu es ausgesandt ist, heißt in Jesaja 55. Gottes Wort. Und wenn wir uns daran nähern, an dem Wahren, an dem Guten, dann wird das diesen ganzen Mist, der so rumschwirrt in unseren Gedanken, wird es korrigieren. Und wir werden geistig reif werden. Und wir werden geistig klar sehen. Deswegen ist es wichtig. Und deswegen tun wir das, dass wir das Wort Gottes lehren, dass wir eine Betonung drauflegen in unseren Gottesdiensten. Weil ich weiß nicht, was für komische Lehren in der Welt rumschwirren. Ich weiß nicht, wer was für Kassetten hört oder in welchen Prediger im Fernsehen sieht oder einfach in der Welt, wir werden so beeinflusst von diesem Zeitgeist, von dem einfach gottlosen, falschen Philosophien und Denken. Und dann kommen wir aber zusammen. Und ich kann nicht jeden Sonntag jede falsche Weltanschauung, die es da draußen gibt, ansprechen. Aber ich kann Gottes Wort ausschütten. Rein in diesen Topf. Und wenn wir uns an der Wahrheit nähern und wird unser Denken verändert und wir lernen, was Gott denkt, wir lernen, was richtig, was falsch ist, was auf seinem Herzen ist, und es verändert uns. Und es neutralisiert viel von dem Schrott, den wir Rest der Woche in uns reinlassen. In unserem Topf da oben. In unsere Schüssel. Deswegen ist es so wichtig, dass wir regelmäßig zusammenkommen. Das, was wir hier machen. Gemeinsam Gottes Wort lesen. Gemeinsam Gottes Wort studieren. Vers 42. Und ein Mann kam von Baal Shalisha und brachte dem Mann Gottes Erstlingsbrot, 20 Gerstenbrote und Jungkorn in seinem Beutel. Und er, ist jetzt der Mann Gottes, der Prophet, sagte, gib es den Leuten, dass sie essen.
Auch das ist wieder das Herz eines Mannes Gottes. Er ist freigebig. Er sagt nicht, oh, ich habe 20 Brote, die werden jetzt tiefgefroren. Meins, 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 meins. Ja, er ist ein Geber. Jemand, der Gott dienen will, muss ein Geber sein, keiner, der nimmt. Und Elisa hat ein gebendes Herz, sagt, gebt es den anderen, gebt es den Leuten, dass sie essen. Sein Diener aber sagte, wie soll ich das 100 Mann vorsetzen? Kriegt jeder so ein Semmelbrösel dann? Er sagte, gib es den Leuten, dass sie essen. Denn so spricht der Herr, man wird essen und übrig lassen. Und er setzte es ihnen vor und sie aßen und ließen übrig nach dem Wort des Herrn. Ich habe letzte Woche kurz darüber gesprochen, dass sehr viele Parallelen gibt zwischen dem Dienst von Elisa und dem Dienst Jesu. Und hier haben wir die erste Brotvermehrung in der Bibel. Ein Wunder von Gott. Kapitel 5. Schauen wir mal, wie weit wir kommen heute Abend. Und Naaman, der Herr Oberste des Königs von Aram, war ein bedeutender Mann vor seinem Herrn und angesehen, denn durch ihn hatte der Herr Sieg für Aram gegeben. Der Mann war ein Kriegsheld, aber aussätzig. Aramäer waren eigentlich Feinde Israels, aber der Herr hat sie gebraucht, um sein Volk zu züchtigen. Und der Herr hat diesem Naaman Sieg gegeben. Er war ein berühmter Mann, er war ein angesehener Feldherr, ein General. Er war ein Kriegsheld, heißt es hier. Aber das alles hat nichts gezählt, weil er war aussätzig. Lepra-Aussatz. Leute mussten abgesondert leben. In Israel, wenn ein Aussätziger rumgelaufen ist, musste er laut schreien, unrein, unrein. Und alle Leute wollten mit dem nichts zu tun haben. Dieser Naaman war ein kranker Mann, ein einsamer Mann. Sein ganzer Ruhm, sein ganzes weltliches Ansehen hat ihm nichts geholfen, hat ihm nichts gebracht. Weil es war Aussatz in seinem Leben. Aussatz in der Bibel ist ein Bild für Sünde. Und Lepra ist eigentlich so eine Nervenkrankheit, wo die Schmerzempfindung fehlt. Und da tun sich die Leute weh. Die können sich Finger abschneiden oder auf irgendeinen Nagel treten und sie spüren das nicht. Und dann wird diese Wunde infiziert und dann fängt es an zu eitern und dann fällt der Fuß ab oder der Finger ab. Eine furchtbare Krankheit. So ist Sünde. Auch Sünde macht uns auch gefühllos. Ist erstmal unsichtbar, so ein bisschen unter der Oberfläche. Aber dann, wenn es ausbricht, dann fängt es an zu stinken und es verstümmelt uns. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und egal wie erfolgreich du bist und ob du es nach ganz oben geschafft hast und was du alles geleistet hast in deinem Leben, da ist ein Problem, da ist Aussatz an dir, Sünde. Und das macht eigentlich alles andere ja, kaputt. Weil das, was wir am meisten brauchen, ist Gemeinschaft mit Gott. Dafür sind wir geschaffen. Und nichts anderes kann uns befriedigen. Alles Zeug der Welt kann unser Herz nicht befriedigen und ihm Ruhe geben und wahres Glück geben. Da ist dieser Aussatz zwischen uns und unserem Glück, dem wahren Leben, dem wahren Reichtum. Und Gott sei Dank, dass wir einen Erlöser haben, einen Retter, von dem es heißt, dass er am Kreuz für uns zur Sünde geworden ist. Er hat diesen Aussatz, unseren Aussatz ans Kreuz getragen. Er ist aussätziger geworden für uns, damit wir gereinigt werden können und heil sein können und wahres Leben finden können. Das ist wunderbar. Und Aussatz wird immer gereinigt. Ist auch interessant. Ne? In der Bibel heißt es nicht, dass er geheilt wird, sondern du wirst gereinigt von Aussatz. War in dem Denken auch immer die Verbindung da, du hast diesen Aussatz, weil du gesündigt hast, weil da irgendeine Schuld ist in deinem Leben.
Und die Aramäer waren auf Raub ausgezogen und hatten aus dem Land Israel ein junges Mädchen gefangen weggeführt. Das kam in den Dienst der Frau des Naaman. Und sie sagte zu ihrer Herrin, ach, wäre mein Herr doch vor dem Propheten, der in Samaria wohnt, dann würde er ihn von seinem Aussatz befreien.
Ein jüdisches Mädchen wurde entführt mit Gewalt und ist jetzt die Dienerin in diesem heidnischen Haushalt. Und sie praktiziert das, wovon Jeremia schreibt in Jeremia 29, wo er sagt, suche der Stadt Bestes. Dort, wo ihr seid, auch wenn ihr verschleppt worden seid, wenn ihr weit weg seid von zu Hause, sucht das Beste der Menschen, die dort sind. Sehen wir illustriert, was Jesus gesagt hat, liebe deine Feinde. Und selbst die, die dir Böses wollen, du tu ihnen Gutes. Häuf Kohlen an, auf ihren Haupt, indem du Gutes tust. Praktiziert dieses Mädel. Vielleicht denkst du dir, oh Mann, ich bin an einem Ort, wo ich überhaupt nicht sein will. Und es ist hart hier und es ist schwierig. Sei ein Zeuge. Ich glaube, Gott gebraucht dieses Mädel, die ist Missionarin eigentlich, durch ihre Umstände. Und jeder von uns ist ein Missionar. Vielleicht gerade an dem Ort, wo du sagst, ich will hier gar nicht sein. Das ist nicht mein Ding. Das ist Feindesgebiet. Wer sind die Leute hier? Mein Chef oder wer immer. Du bist ein Missionar. Geht auch umgekehrt. Ulrich Pazani hat das ja nett erzählt mit Islam und so weiter und so fort, wie wir damit umgehen sollen. Er hat gesagt, wir Christen, wir haben jahrzehntelang diese islamischen Länder vernachlässigt als Missionsgebiet. Missionare sind alle rundherum ausgezogen, Afrika, Asien, Südamerika, aber ganze Nahe Osten, ganzen muslimischen Gebiete, zum größten Teil ausgespart. Und Gott hat so eine tolle Strategie. Er hat sich gedacht, okay, die Deutschen, die wollen ja dorthin gehen, deswegen schicken wir die Leute zu ihnen. Als Gastarbeiter. Und ich glaube, wir haben über 3 Millionen Moslems in unserem Land, die zugezogen sind, um hier zu arbeiten. Und was machen die Deutschen? Die freuen sich natürlich, hey, toll, dass Gott uns Moslems aus der Türkei oder wo auch immer her, hierher bringen, in ein Land, wo wir frei das Evangelium verkündigen dürfen. In den Ländern dort wird es vielleicht am Kopf kürzer gemacht. So bringt Gott sie zu uns. Was für eine tolle Gelegenheit. Sehen wir das alle so? Nutzen wir die Gelegenheiten, die Gott uns schenkt? Oder machen wir zu, haben wir Angst wie alle anderen? Oder machen wir mit bei diesem Ausländerhass, wo wir sagen, am besten raus mit denen allen? Nee, Gott hat uns die Gelegenheit gegeben. Hier die türkischen Kids, die rumlaufen auf der Straße. Konnten vor 2 Wochen bei dem Konzert, 5 Jungs hier, wir konnten mit denen beten und denen türkische Bibeln geben und Jesus-Film auf Türkisch, ist eine wunderbare Gelegenheit. Ich habe ein Herz für die Kids. Ist eine Gelegenheit, dass wir sie erreichen können. Und ich weiß, es braucht viel mehr als das, weil es total schwierig ist, für diese Menschen auszubrechen. Aus ihren Familienbanden. Und wenn die sich zu Jesus hinwenden, dann hängen die in der Luft. Leute, da sind wir Christen gefragt. Sind wir die, die unsere Häuser aufmachen? Die einladen, knüpfen wir Beziehungen, leben wir missionarisch oder sagen wir wie so viele, die sind uns fremd, da wollen wir nichts zu tun haben. Mann, die Leute sind so gebunden. Islam ist so eine gesetzliche, autoritäre, einengende Religion. Gerade auch für Frauen. Da habt ihr Frauen ein Riesenmissionsfeld. Und das geht nur innerhalb der eigenen Geschlechtsgrenzen. Also eine Frau kann hier nicht einen Mann evangelisieren und umgekehrt. Ist kulturell bedingt. Das geht nicht. Aber denkt ihr nicht, dass diese Frauen einsam sind, die daheim eingesperrt sind, die eigentlich nicht viel zu melden haben? So irgendwo der Sklave ihres Mannes, und wenn es ihm freut, kann er sich noch eine zweite oder dritte Frau dazu nehmen. Da ist eine Riesennot. Die sehnen sich genauso nach Berührung, nach menschlichem Kontakt, nach Freundlichkeit wie jeder Mensch. Und da ist ein Riesenmissionsfeld. Einfach mal zu sagen, hey, komm vorbei auf einen Kaffee. Und ja, du kannst ja gescheit Deutsch. Vielleicht helfe ich dir ein bisschen Deutsch zu lernen. Ich glaube, dass sie das gerne annehmen. Da ist ein Riesenmissionsfeld. Nutzen wir das. Gott bringt die Menschen zu uns. Wunderbare Gelegenheit. Gottes Wege sind manchmal sehr interessant. Hier bringt er dieses jüdische Mädchen in den Haushalt des heidnischen Heerobersten. Und sie ist ein Zeugnis dort. Sie ist ein Missionar. Ungewollt vielleicht. Aber sie ist treu. Sie nutzt die Gelegenheit. Und sie hat wirklich ein weiches Herz. Sie hat vergeben. Sie will das Beste. Sie hat echte Liebe für diese Menschen. Und sagt nicht, Naaman, ist mir gerade recht, wenn du krepierst. Hast du mich nicht verschleppt? Das geschieht ja gerade recht. Sondern sie sagt, nee, ich möchte, dass du geheilt wirst. Guck mal da, in Samaria gibt es einen Mann Gottes. Vielleicht kann der was für dich tun. Wir brauchen so ein Herz für die Verlorenen, für die Menschen, die Jesus nicht kennen.
Und Naaman ging und berichtete es seinem Herrn und sagte, so und so hat das Mädchen geredet, das aus dem Land Israel ist. Da sagte der König von Aram, geht sie hin, und ich will dazu an den König von Israel einen Brief senden.
Hat sich gedacht, der Prophet hat sicher gute Connections zu dem König. In Wahrheit wollte der König nicht viel mit dem Propheten zu tun haben. Ihr wisst, es gab keinen wirklich guten König, keinen gottesfürchtigen König in Israel im Nordreich. Das war der König Joram. Wahrscheinlich noch.
Und ich will dazu an den König von Israel einen Brief senden. Da ging er hin und nahm 10 Talente Silber mit sich und 6000 Schekel Gold und 10 Wechselkleider. Das ist viel. Ein Talent waren 35 Kilo. Hier, 10 Talente. 350 Kilo Silber. Und Haufen Gold. Und neue Klamotten. Und er brachte den Brief zum König von Israel und er lautete so. Und nun, wenn dieser Brief zu dir kommt, interessante Art, einen Brief anzufangen. Und nun, wenn dieser Brief zu dir kommt, so wisse, siehe, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und es geschah, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, da zerriss er seine Kleider und sagte, bin ich Gott, der die Macht hat, zu töten und lebendig zu machen, dass dieser zu mir sendet, einen Menschen von seinem Aussatz zu befreien?
War ein ungläubiger König. Keinen Draht mit Gott.
Ja, wahrlich, erkenne doch und sehe, dass er einen anders zum Streit mit mir sucht. Und es geschah, als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, das ging durch die Klatschpresse, da sandte er zu dem König und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn doch zu mir kommen, und er soll erkennen, dass ein Prophet in Israel ist. Da kam Naaman mit seinen Pferden und mit seinem Wagen und hielt am Eingang zu Elisas Haus. Und Elisa schickte einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und bade dich 7-mal im Jordan. So wird dein Fleisch wiederhergestellt werden und rein sein. Da wurde Naaman zornig und ging weg. Und er sagte, siehe, ich hatte mir gesagt, er wird nach draußen zu mir herauskommen und hintreten und den Namen des Herrn, seines Gottes, anrufen und wird seine Hand über die Stelle schwingen und so den Aussätzigen vom Aussatz befreien. Ich habe mir gedacht, er würde so machen wie unsere Beschwörer, unsere okkulten Geistheiler irgendwo. Falsche Erwartungen. Ich habe gedacht, Gott würde das tun. Und er tut was ganz was anderes. Ah, damit will ich nichts zu tun haben.
versäumst deinen Segen, wenn du so denkst. Sei flexibel, sagt die Bibel. Ist vor den Kopf gestoßen. Elisa demütigt diesen Heerobersten. Der war gewohnt, dass ihm alle zu Füßen liegen und ehrfürchtig behandeln. Und Elisa kommt einmal zu ihm raus. Schickt einen Knecht raus. War demütigend, war vor den Kopf stoßend. Und es war mit Absicht, glaube ich. Weil für einen stolzen Menschen kann Gott nichts tun. Dem Hochmütigen widersteht er, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und so müssen wir erst demütig werden, wenn wir von Gott geheilt werden wollen, wenn wir gerettet werden wollen, wenn wir von unserer Sünde, von unserem Auslatz befreit werden wollen, müssen wir erst demütig werden. Und sagen, ja Gott, ich tue Buße, ich bekenne dir, dass ich ein Sünder bin. Und ja, ich demütige mich. Ein Weg, Jesus. Okay, ich nehme das ein, den einen Weg an, den du bereitet hast. Sind nicht Abana und Paba, die Flüsse von Damaskus, besser als alle Wasser von Israel? Hey, wenn es nur darum geht, hier ein Bad zu nehmen, der Jordan ist so ein kleiner Fluss, haben wir nicht bessere, haben wir nicht größere Flüsse bei uns daheim in Aram? Stolz wieder hier? Sind wir nicht besser? Was heißt hier, Jordan, gibt doch noch andere Wege. Was heißt nur Jesus, um rein zu werden? Kann ich nicht meditieren oder mich nach Mekka verneigen oder eine Wallfahrt machen oder ein paar gute Werke? Wird Gott mir nicht verzeihen, wenn ich das tue? Wird er mich nicht heilen von meiner Sünde? Wird er mich nicht annehmen? Was ist mit diesen ganzen anderen? Haben wir nicht bessere Flüsse? Warum muss ich an einen Gekreuzigten glauben, mich demütigen? Annehmen, dass der Sohn Gottes für meine Schuld gestorben ist, für mich zur Sünde geworden ist, damit ich rein werden kann. Und was heißt das 7-mal in den Jordan? Ist doch viel zu einfach. Kann der nicht irgendwie so ein bisschen Umba-Umba machen, Hand auflegen, Zeremonien? Was heißt 7-mal hier ins Wasser reinhüpfen, untertauchen, ein bisschen baden? Was heißt Glaube an Jesus und deine Sünden werden vergeben? Ist doch viel zu einfach. Nur zu glauben? Es muss doch mehr geben. Das kann es nicht sein. Das ist zu einfach. Nee, Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und es ist einfach. Es ist schwer, ist, dass wir uns demütigen. Unseren eigenen Stolz ablegen und sagen, ja, ich bin ein Sünder, ich brauche deine Vergebung, ich glaube, dass du für meine persönliche Schuld gestorben bist. Und ich glaube, dass du der eine Weg bist, den Gott bereitet hat. Der eine, der für meine Schuld bezahlt hat. Und ich nehme das an. Ich vertraue mich einfach dir an. Das ist der einfache Part, wenn wir mal unseren Stolz überwunden haben. Einfaches Vertrauen. Ich lasse mich fallen in deine Hände. Ich ruhe in dem Werk, was du für mich getan hast, Jesus.
Und er wandte sich um und ging im Zorn davon. Da traten seine Diener herzu und redeten zu ihm und sagten, mein Vater, hätte der Prophet eine große Sache zu dir geredet, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, da er nur zu dir gesagt hat, bade und du wirst rein sein.
Weises Wort. Habt ihr schon mal gehört, es ist zu einfach, was ihr Christen predigt? Glaube allein.
Aber wenn er was Komplizierteres gesagt hat, hättest du es getan. Probier's doch wenigstens mal. Da stieg er hinab und tauchte im Jordan 7-mal unter nach dem Wort des Mannes Gottes. Das war ein Glaubensschritt. Sagen, ja, ich gehorche dem Wort Gottes durch den Propheten. Ich tue das, was Gott sagt. Ich vertraue mich dem an. Da wurde sein Fleisch wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben. Und er wurde rein. Ha, schön.
Wenn wir uns Jesus anvertrauen, wird unser Fleisch wie das Fleisch eines Kindes. Ganz neuer Anfang. Wir werden rein, als hätten wir nie gesündigt. Wir werden bekleidet mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus. Und so sind wir gerettet und können Gemeinschaft mit Gott erfahren und sind angenommen und haben Vergebung.
Und er kehrte zu dem Mann Gottes zurück, er und sein ganzes Gefolge, und er kam und trat vor ihn und sagte: Siehe doch, ich habe erkannt, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, als nur in Israel.
Hat diese Lektion gelernt. Ein Gott, ein Weg.
Und nun nimm doch ein Segensgeschenk von deinem Knecht. Er aber sagte: So wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, wenn ich es nehmen werde. Und er drang in ihn, es zu nehmen, doch er weigerte sich.
Elisa war ein Geber, kein Nehmer.
Da sagte Naaman: Wenn also nicht, dann möge man deinem Knecht durch die Traglast eines Maultiergespannes Erde geben, denn dein Knecht wird nicht mehr anderen Göttern Brandopfer und Schlachtopfer zubereiten, sondern nur noch dem Herrn.
Es ist nicht, dass er hier Gärtnereibetrieb aufmachen wollte mit israelischer Erde. Das war so dieses typische Denken damals, das heidnische Denken, wo jeder Gott für einen bestimmten Flecken Land zuständig war, für ein bestimmtes Land, und er wollte sozusagen einen Platz mitnehmen, um den Gott Israels anzubeten, bei sich daheim. Das war die Vorstellung von den Heiden damals.
Denn dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern opfern,
nur noch dem Herrn, will den Herrn anbeten.
In dieser einen Sache wolle der Herr deinem Knecht jedoch vergeben. Wenn mein Herr in das Haus Rimmons geht, also der König von Aram jetzt, in das Haus Rimmons, seines Götzen geht, der Staatsreligion, des Staatsgötzen, um sich dort niederzubeugen, dann stützt er sich auf meinen Arm. Er war der zweite Mann im Reich. Und auch ich beuge mich nieder im Haus Rimmons. Wenn ich mich nun dabei niederbeuge im Haus Rimmons, dann möge doch der Herr deinem Knecht in dieser Sache vergeben. Und er sagte zu ihm: Geh hin in Frieden.
Ich muss da mitmachen bei dem Theater, wenn mein König in den Götzentempel geht. Und Elisa sagt: Geh hin in Frieden. Es war ein Babychrist. Er hat ihm jetzt keine schweren Regeln aufgelegt, hat ihm einfach vertraut, dem Heiligen Geist vertraut, dass er ihn überführen wird und dass er ihn den wahren Weg leiten wird.
Mach mal schnell das Kapitel fertig. Als er nun von ihm weg eine Strecke Weges gegangen war, da sagte sich Gehasi, der Diener Elisas, des Mannes Gottes: Siehe, mein Herr hat diesen Aramäer Naaman geschont, dass er nicht aus seiner Hand genommen hat, was er ihm gebracht hat. So wahr der Herr lebt, wenn ich nicht hinter ihm herlaufe und etwas von ihm nehme.
Elisa war ein Geber, Gehasi war ein Nehmer. Habsüchtig. Und es ist immer gefährlich, wenn habsüchtige Menschen im Dienst sind. Das sind die Leute, die dann im Fernsehen sind mit den Riesenklunkern an den Fingern, mit Gold behangen. Sind hinter deiner Kohle her. Und leider Gottes gibt es gerade Leute, die hinter den Neungläubigen her sind, um die auszunehmen. Der Typ, der ist reich, der ist mit so viel Kleidung und Gold und Silber gekommen. Wenn Elisa so dumm ist und dem Herrn umsonst dient, irgendjemand soll das davon haben. Ich werde es ausnutzen. Und der Mann war dankbar. Er wusste, dass er willig war zu geben. Hat ein dankbares Opfer gefunden für seine Habsucht.
Gehasi war ein Nehmer. Das ist immer schlecht. Im Dienst müssen wir Geber sein und nicht Nehmer, Diener. Und nicht, dass uns gedient wird. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Nicht umgekehrt. So jagte Gehasi Naaman nach. Als nun Naaman sah, dass jemand hinter ihm herlief, sprang er vom Wagen herab, kam ihm entgegen und sagte: Friede? Shalom? Er sagte: Shalom. Mein Herr sendet mich und lässt sagen, siehe, eben jetzt sind vom Gebirge Ephraim zwei junge Männer von den Söhnen der Propheten zu mir gekommen. Gib mir doch ein Talent Silber und zwei Wechselkleider für sie. Hier 36 Kilo Silber und ein paar Wechselkleider. Erzählt ihm hier eine Lügengeschichte. Da sagt ihm der Naaman, tu mir den Gefallen, nimm zwei Talente, 70 Kilo Silber. Und er drängte ihn und band zwei Talente Silber in zwei Beutel und nahm zwei Wechselkleider und gab es zwei von seinen Dienern und sie trugen sie vor ihm her. Das war ein ganz schönes Gewicht. Wir denken uns, zwei Talente, der hat ihm 2 Euro gegeben und hat ihm zurückgeschickt. Nee, der hat ihm hier 70 Kilo Silber aufgeladen. Hat da ausgesorgt, könnt in die Rente gehen und davon leben. So viel war das. Als er aber an den Hügel kam, nahm er es aus ihrer Hand und brachte es im Haus unter. Da entließ er die Männer und sie gingen fort. Er aber ging hinein und trat vor seinen Herrn. Da sagte Elisa zu ihm, woher kommst du, Gehasi? Erinnert mich an das, was Gott im 1. Mose gesagt hat. Adam, wo bist du? Was geht ab? Er wusste natürlich, wo er ist. Er gibt ihm hier eine Gelegenheit, Buße zu tun, seine Sünde zu bekennen und umzukehren. Das ist, was Elisa hier tut. Woher kommst du, Gehasi? Er sagte, oh, dein Knecht ist weder hierhin noch dorthin gegangen. Da sagte er zu ihm, ging mein Herz nicht mit, als ein Mann sich von seinem Wagen herab dir entgegenwandte? Oh, oh. Gott sieht dich. Gott ist mit dir. Ging mein Herz nicht mit, als ein Mann sich von seinem Wagen herab dir entgegenwandte? Ist es denn Zeit, Silber zu nehmen und Kleider zu nehmen und Olivenbäume und Weinberge und Schafe und Rinder und Knechte und Mägde? Leute, ist für uns heute die Zeit, uns bedienen zu lassen von anderen? Ist es die Zeit, materialistisch zu leben für Kleidung und Kohle und Olivenbäume, den schönen Garten daheim und Schafe und Rinder, Mercedes und BMWs und Knechte und Mägde? Ist es Zeit für dieses Zeug zu leben? Wieder sind wir wieder bei Prioritäten. Ha? Wir haben keine Zeit. Ich frage, wofür haben wir Zeit und wofür haben wir keine Zeit? Wir haben alle 24 Stunden. Ah, wir haben zu wenig Geld, wir können uns nicht leisten, im Dienst zu investieren, ins Reich Gottes zu investieren. Wirklich, wir sind in so einem armen Land in Deutschland. Wieder die Frage sind, was sind die Prioritäten? Es ist nicht die Zeit, Silber zu nehmen und Kleider zu nehmen. Es ist ein Wort besonders an die, die im Dienst für den Herrn sind. Es ist nicht Zeit zu nehmen, es ist Zeit zu geben. Und Jesus sagt, suche zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und Gott wird alles hinzufügen, was er braucht. Aber lebt nicht für diese Dinge. Sei nicht im Dienst, um zu bekommen, damit andere euch bedienen und euch verwöhnen. Sein Gehalt kriegt. Was immer. So wird der Aussatz Naamans an dir haften und an deinen Nachkommen für ewig. Da ging er von ihm hinaus, aussätzig wie Schnee. Okay, Gott hat ihm das gelassen, was er wollte. Aber er hat ihm auch das andere von Naaman gegeben, was er nicht wollte. Ist so oft der Fall, oder? Wir denken, oh, ich brauche das unbedingt. Dieses Haus oder dieses Auto oder dieses Elektrozeug. Ich brauche das unbedingt. Diese Karriere, was immer es ist. Und ich hänge mein Leben dran und ich brauche es einfach. Und was wir oft nicht sehen, ist, dass der Aussatz mit dran hängt. Dann leben wir unser Leben mit falschen Prioritäten. Wir verschwenden unser Leben für Dinge, die eines Tages schlicht und einfach verbrennen werden, vergehen werden, die keinen Ewigkeitswert haben.
Und es hängt dieser Aussatz dran. Du sitzt in deiner Riesenbude und bist im Herzen leer. Du sitzt in deinem neuen Auto und bist unzufrieden. Ist der Aussatz von Naaman. Und nichts schlecht dran, wenn Gott uns versorgt mit schönen Dingen. Können wir genießen. Wenn wir sein Reich zuerst suchen und seine Gerechtigkeit, dann ist das kein Problem. Aber Jesus sagt, wo dein Schatz ist, dort wird dein Herz sein. Und wenn dein Herz an diesen materiellen Dingen hängen, oder wenn dein Herz ist, ich will bedient werden, ich will es bequem haben in meinem Leben, da hängt Aussatz dran. Jesus sagt, wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Das ist so dieses Paradoxe. Wenn wir uns selbst verleugnen und anderen dienen und in andere investieren, dann werden wir reiche, zufriedene Menschen sein. Und wenn Gott mir einen Mercedes schenkt, preis dem Herrn. Dann fahre ich den und preis Gott dabei. Aber ich lebe nicht für dieses Ding. Wenn es nur ein Opel ist oder ein Fahrrad, kann ich den Herrn noch immer preisen und zufrieden sein. Das ist der Unterschied. Und wenn ich dem Herrn dien und überhaupt nichts zurückbekomme, preis dem Herrn. Der Herr wird mich belohnen. Kann auch immer zufrieden sein. Muss ich nicht verbittert werden. Oh, der Naaman, ich diene den und er gibt mir nicht mal was. Nee, preis dem Herrn. Ich habe es eh für ihn getan. Er wird mich belohnen. Und wenn ich was kriege, kann ich es genießen. Seht ihr, das ist der Unterschied. Oft ist das, wo wir denken, das brauche ich, es hängt ein Fluch dran. Aber wenn ich zufrieden bin, wenn ich gebe, für Gott lebe, dann kann ich den wahren Segen genießen, was Gott mir zurückgibt, ohne dass dieser Aussatz dran hängt. Amen. Also lasst uns das als Wort Gottes nehmen heute Abend. Ich glaube, auch eine Herausforderung, missionarisch zu leben. Wie der Vater den Sohn gesandt hat, so sende ich euch, hat Jesus gesagt. Das ist Mission. Wir sind Ausgesandte von Jesus. Jeder dort, wo Gott ihn hingestellt hat. Und Gott gibt uns tolle Gelegenheiten. Jeden Tag. Lasst uns offene Herzen haben. Wie dieses junge Mädel, was den Heiden gedient hat. Wer weiß, welchen Heiden Gott dir über den Weg schickt. Diese Woche. Lass uns beten. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort lebendig ist. Und ich danke dir, dass dein Wort uns immer wieder korrigiert und herausfordert, unser Leben richtig auszurichten. Auf dich letztendlich. Ich danke dir, Jesus, dass du für uns gestorben bist und dass du uns befreit hast von dem Aussatz unserer Sünde. Dass wir gerecht vom Vater stehen dürfen, Gemeinschaft genießen dürfen und allen geistlichen Segen, den du für uns hast, dass wir Miterben sind mit dir. Und ich danke dir, Herr, dass du auch dabei bist, uns auch in unserem praktischen Leben, nicht nur von unserer Position her, sondern auch wirklich immer mehr zu reinigen und zu heiligen und dir ähnlich zu machen, Jesus. Ich danke dir, Gott, dass du uns so lieb hast, dass du möchtest, dass wir wirklich heil sind. Und ich bitte dich darum, um diese Zufriedenheit in unseren Herzen. Dass wir zufrieden sind, weil wir dich haben, Herr. Weil wir für dich leben dürfen. Und was für ein Vorrecht, dass du uns gebrauchst, Herr, dass wir deine Gesandten sein dürfen. Herr, ich bitte dich, lass unser Herz dafür brennen. Für dich und dein Reich und anderen Menschen zu dienen. Gib uns deine Liebe. Und an all dieses andere, Herr, wofür so viele leben und trotzdem leer sind, trotzdem voll Aussatz sind. All dieses andere wirst du uns hinzugeben. Und es wird gereinigt sein. Und wir können es genießen. Hilf uns Gott, unser Leben auf dem Felsen zu bauen. In Jesu Namen. Amen.